Predige heute Morgen über Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Am letzten, dem großen Tag des Laubhüttenfestes, aber stand Jesus da und rief: Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber mit Bezug auf den Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Denn den Heiligen Geist gab es noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, wir haben relativ warmes Wetter und da ist es gut, viel zu trinken, damit so der Blutkreislauf auf Touren bleibt. Aber wie sieht es sonst aus mit dem Durst im Leben? Da gibt es ja nicht nur so diesen Durst, dass man irgendeine Flasche nimmt, sondern auch den Lebensdurst. Jesus hier in unserem Bibelabschnitt ist gerade bei einem großen Fest. Es ist eigentlich das schönste Fest in Israel, das Laubhüttenfest. Wird im 7. Monat gefeiert, 7 Tage lang. Und am 8. Tag ist dann eine Festversammlung, um die es hier geht. Ja, da werden Sie erinnert an Ihren Auszug aus Ägypten, wo Sie ja keine festen Wohnungen hatten, sondern in vorübergehenden Wohnungen zu Hause waren, auch Laubhütten, also etwas ganz Bewegliches. Und bei diesem Fest bauten Sie Laubhütten, das machen Sie übrigens auch heute noch, und dann wohnen Sie dort drin. Jeden Tag ging ein Priester mit einem goldenen Krug zum Teich Siloa und hat dort Wasser geschöpft. Wenn er dann durch die Tempeltore wieder reinkam, dann rief das Volk diesen schönen Vers aus Jesaja 12, Vers 3. Er werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Dann ging er hinein und kam zu dem Brandopferaltar, der vor dem Tempel stand. Das war ein riesiger Altar mit fast 100 Quadratmeter Grundfläche. Und dort liefen sie mit diesem Krug und dem Priester und das Volk einmal um den Altar herum. Und dann wurde das Wasser ausgeschüttet. Das Wasser erinnerte sie auch an die Wüstenzeit, wo sie unter anderem zweimal Wasser aus dem Felsen bekamen. Einmal wurde der Felsen geschlagen von Mose und da kam Wasser raus. Das zweite Mal sollte er ihn ansprechen, aber er hat ihn wieder geschlagen und es kam wieder Wasser heraus. Der Felsen in der Bibel ist ja ein Bild für Jesus, steht im 2. Korinther. Da heißt es, sie tranken aus dem Felsen, der nachfolgte, der Fels aber war Christus. Ja, und Christus wurde auch nur einmal ans Kreuz geschlagen. Heute wird er nicht mehr ans Kreuz geschlagen. Wir können mit ihm reden und dann sozusagen die Segensströme empfangen, die von ihm in unser Leben fließen. Ja, an dem letzten Tag, der 8. Tag, war ein Feiertag. Da durfte nicht gearbeitet werden. Da gingen sie dann mit dem Wasser 7-mal um den Altar. Erinnert an die Eroberung Jerichos, wo sie 7-mal um Jericho herumgezogen sind, ehe dann die Stadt in sich zusammenfiel und sie erobern konnten. Ja, dann wurde das Wasser ausgeschüttet als Opfer für Gott. Und da hat Jesus laut gerufen, wenn jemand dürstet, dann komme er zu mir und trinke. Das ist eine positive Einladung und zeigt genau, wie jemand gläubig werden kann. Die erste Voraussetzung ist 3 Punkte. Erste ist, dass jemand dürstet. Das heißt, dass er ein inneres Verlangen hat. Ich möchte mehr haben von diesem Jesus, wer auch immer das ist. Meistens kennt man ihn ja da noch nicht. Ich will dieser Spur folgen. Ich möchte meinen Lebensdurst befriedigt bekommen. So ein inneres Verlangen ist der erste Schritt. Der zweite, der komme zu mir. Das heißt, er muss sich in Bewegung setzen, er muss etwas tun. Nicht Jesus kommt zu ihm, sondern er soll zu Jesus kommen. Das heißt, er muss vielleicht christliche Literatur lesen, vielleicht mal in die Bibel schauen, vielleicht einen Hausbibelkreis besuchen, um sich einfach näher auf Jesus zuzubewegen. Und letztlich geht es dann darum, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Und trinken bedeutet dann, dass ich diese Segensströme in dem Wort Gottes aufnehme, die mir Jesus schenkt, sich anfange, sein Wort anzunehmen und im Gebet auch Jesus anzunehmen. Es waren 3 Schritte, wie jemand gläubig wird. So ein inneres Verlangen, ich möchte mehr. Er kommt zu Jesus, das heißt, setzt sich in Bewegung und er nimmt das auf und an, was Jesus ihm bietet und auch selber ist. Ja, das finde ich wichtig. Ich denke, dass viele unter uns diese drei Schritte gegangen sind. Vielleicht ist jemand da, der sie noch gehen wird, weil er einfach spürt, das ist das, was meinem Leben Inhalt und Ziel gibt. Ja, es gibt einen Lebensdurst, den hat jeder, nämlich diesen Durst nach Liebe, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung, das Verlangen nach innerem Frieden. Jeder braucht eine Hoffnung. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Wir brauchen Vergebung. Ja, letztlich natürlich auch die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und all das ist Jesus bereit zu stillen. Natürlich gibt es auch viele andere Quellen, aus denen man versuchen kann zu trinken, um seinen Lebensdurst zu befriedigen. Das tun ja auch viele, aber sie bleiben letztlich durstig. Ich finde immer wieder das Zitat von Goethe da in Verbindung mit Faust interessant, wo es heißt, im Genuss verschmachte ich vor Begierde. Das heißt, wenn ich die richtige Quelle nicht entdecke, dann führt auch das andere, was ich aufnehme, nicht zum Erfolg. Ja, ein paar Beispiele von Menschen, die diese Quelle genutzt haben, deren Lebensdurst gestillt wurde. Ich war vor einigen Jahren, einige Wochen in einer amerikanischen Gemeinde im Tennessee, die mich sehr beeindruckt hat, etwa 1200 aktive Mitglieder, 6 Pastoren, 14 hauptamtliche Mitarbeiter und eine ganz engagierte Gemeinde, die auch viele soziale Dinge getan hat. Unter anderem war in der Nachbarstadt Chattanooga, eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, eine große Abtreibungsklinik. Und sie haben natürlich mit christlichen Mitteln versucht, diese Klinik zu überwinden oder auch zu beseitigen, wenn es geht, wobei das alles ohne Gewalt war. Und die Lösung kam dann, als jemand in der Gemeinde eine ganz riesige Spende machte und mit diesem Geld konnten sie das Gelände kaufen. Und dann haben sie, weil sie jetzt Eigentümer waren, einfach der Klinik gekündigt. Und dann musste sie gehen, bekam in dieser Stadt auch keine Unterkunft mehr. In der Klinik waren etwa bis dahin 30.000 Abtreibungen geschehen, also schon sehr viel. Sie haben dann die Klinik abgerissen und haben an der Stelle einen Neubau hingesetzt mit 2 Abteilungen. Das eine war ein Beratungszentrum für ungewollt schwangere Teenager und auch Frauen und ein Adoptionsvermittlungsbüro und auf der anderen Seite eine Memorial Hall, also eine Gedenkhalle für die abgetriebenen Kinder. Keine Anklagehalle, sondern eine Gedenkhalle. Und ja, die Halle, ja, die war vielleicht halb so groß wie hier die Kirche. Mit Marmor getäfelt war nichts drin, außer einer Skulptur an der Seite, wo eine Mutter ein Kind auf dem Arm hielt. Und vorne an der Front waren ungefähr 1000 Täfelchen, so wie so ein vierfaches Klingelschild. Da stand drauf, sorry, I hope you can forgive me. Also, es tut mir leid, vielleicht kannst du mir vergeben. Oder I miss my first grandchild, ich habe mein erstes Enkelkind vermisst. Oder I hope I can hold you in heaven, ich hoffe, dass ich dich im Himmel sozusagen im Arm nehmen kann. Please forgive the foolishness of my youth, vergib die Torheit meiner Jugend. Und so 1000 Schilder dieser Art. Es war noch viel Platz, unten drunter lagen Spielsachen für die Kinder. Und dann fiktive Briefe, die diese Eltern an ihre toten Kinder geschrieben haben. Sehr ergreifend. An der Wand war eine Inschrift von einer relativ berühmten Frau, auch wenn Sie die nicht kennen werden. 1974 gab es in Amerika einen Prozess, der hieß Roe gegen Wade. Roe war der Deckname für diese Frau und Wade war der oberste Richter im Land. Und sie hat für das Recht auf Abtreibung gekämpft vor Gericht und hat gewonnen. 1974 wurde die Abtreibung freigegeben in Amerika, in manchen Bundesstaaten fast bis zur Geburt. Und das gilt leider auch heute noch. Ja, diese Dame übrigens sagte, ich selber habe nie abgetrieben, ich habe nur dafür gekämpft, für dieses Recht. Und dann stand an dieser Wand etwas ganz anderes. Da stand nämlich, dass sie inzwischen die Seiten gewechselt hat, dass sie für das Leben eintritt, weil sie feststellt, die Christen, die ja eigentlich ihre Gegner waren, haben sie viel respektvoller und würdevoller behandelt als ihre sogenannten Freunde, die sie eigentlich nur instrumentalisiert hatten für diesen Prozess. Und so ist sie Christ geworden. Sie hat Jesus kennengelernt weil sie spürte, das sind Menschen, die mir Achtung entgegenbringen, obwohl sie ja eigentlich gegen mich sind. Und so hat sie die Seite gewechselt und vertritt jetzt die Seite des Lebens. Ja, da wurde jemand gewonnen, weil er spürte, mein Leben ist wertgeachtet von Christen und von Christus. Und jetzt achtet auch sie das Leben anderer ganz anders als vorher. Ich habe gerade dieser Tage ein spannendes Buch gelesen, ich kann es Ihnen empfehlen, ist allerdings nicht ganz einfach zu lesen. Das heißt Der Sohn der Hammers. Vielleicht kennt es jemand von Ihnen, von einem jüngeren Mann geschrieben, Mossab Hassan Youssef. Er war Sohn des Hammers-Gründers, die wurde ja in den 80er Jahren gegründet, galt als der grüne Prinz, weil er nämlich nicht nur für die Hammers arbeitete, sondern auch für den israelischen Geheimdienst gleichzeitig. Aber er spürte die Lösung in diesem riesigen Konflikt, wo er ja mittendrin war und vieles gemanagt hat, auch viele Leben gerettet hat, indem er Anschläge verhindert hat und ähnliche Dinge. Er spürte, die Lösung ist nicht der Hass, sondern die Lösung ist die Versöhnung. Er bekam von Christen dort eine Bibel und las die Bergpredigt und da steht drin, liebet eure Feinde. Und das traf ihn wie ein Keulenschlag, weil er ja in einer Umgebung lebte, wo eigentlich nur der Hass die Leute motivierte. Und er sagte, das ist die Lösung, nicht Hass, sondern Versöhnung. Und dann hat er im Lauf längerer Zeit Jesus kennengelernt, hat dann später beide Aktivitäten sozusagen beendet, sowohl bei der Hamas als auch bei dem Geheimdienst und lebt jetzt in den USA. Ja, er ist auf Jesus zugegangen und hat festgestellt, wie das seine ganze Weltsicht verändert und auch seine Persönlichkeit. Ja, auch in so einer Gemeinde wie hier ist es natürlich so, dass manche auf Jesus zugeht, der eine so ganz kurz entschlossen. Ich denke an eine junge Frau, als sie zum Abendmahl ging, so auf diesen paar Metern, die sie durch den Gottesdienst lief. Und sie wusste, Abendmahl ist eigentlich etwas für Leute, die wirklich zu Jesus gehören. Sagt sie, ja, dazu will ich auch gehören. Das war ihr Weg zu Jesus. Andere haben vielleicht Einbußen in ihrer Firma erlitten, wo sie spüren, es geht nicht mehr weiter, ich habe keinen Platz mehr und haben so nach einem neuen Halt im Leben gesucht und ihn auch gefunden und sind dann im Nachhinein froh, dass Jesus diesen Weg benutzt hat, dass sie das Entscheidende finden konnten. Oder vielleicht ist eine Partnerschaft daneben gegangen und man spürt, ich habe einen großen Verlust, aber da ist jemand, der mich liebt. Ja, das Schöne bei Jesus hier ist, dass er nicht nur sagt, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke, sondern er sagt auch, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist übrigens der Hochzeitsspruch, den meine Frau und ich uns ausgesucht haben, Johannes 7, Vers 38. Und wir haben ganz besonders und ausgewählt vorhin Hesekiel 47 vorgelesen, von diesem Tempel, aus dem das Wasser rausfließt und das tote Meer heilt und überall Leben spendet. Das ist ein schönes Bild, auch für ihr Leben, denn in der Bibel steht, dass jeder Christ ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, aus diesem Tempel fließen Ströme lebendigen Wassers raus, dann können Sie das mal auf Ihr Leben sich umdenken und sagen, ich bin so ein Tempel und aus mir fließen Ströme lebendigen Wassers heraus. Ja, wir denken oft, aus unserem Leben kommen nur so ein paar Tropfen raus, weil man so wenig sieht. Aber wenn Sie mal überlegen, was so im Laufe von Jahren sich manchmal bewegt hat, wie Menschen doch gesegnet wurden, oder wenn ich denke auch, wie viele auch hier im Laufe dieser Jahre dann zum Glauben gekommen sind, ist das einfach schön zu sehen, wie dieses Wasser wirklich wirkt und auch Heilung wirkt und Heil. Ich war vor 3 Tagen in der Klostermühle, viele kennen ja das Zentrum vom Hören oder auch vom Besuch her, weil da Freundestreffen war. Und da wurde gesagt, das ist ja so ein Jugendzentrum an der Lahn, christliches Jugendzentrum, von einem Engländer gegründet, Ian Thomas. Wurde gesagt, dass gerade vor wenigen Jahren in Rumänien das 27. Zentrum dieser Art eingeweiht wurde, wo man also auch sieht, wie hier aus einem Mann, der mal anfing, inzwischen schon 27 Zentren in vielen Ländern geworden sind, wobei hunderte von Leuten zum Glauben kamen und auch christliche Mitarbeiter wurden. Und ein Freund von mir, ein Studienfreund, der da die Ansprache hielt bei diesem Fest, Hartmut Behrendt, der sagte, dass er mit diesem Engländer mal eine Woche unterwegs war im Ruhrgebiet und dann auch morgens haben sie zusammen gebetet. Und er sagte, das war ganz interessant. der hat immer nur gedankt. Vielen Dank, Herr Jesus, für all das, was du an diesem Tag tun wirst. Vielen Dank für das, was du für den Abend vorbereitet hast. Vielen Dank für die Menschen, die dich finden werden. Er hat nur gedankt, weil er einfach wusste, dass Gott Segensströme schenkt. Ja, und dieser Studienfreund kam selber durch diesen Mann zum Glauben, so als Teenager mit 15 Jahren, also kurz nach der Konfirmation, und hat dann 5 Freunde von sich, von Berlin, wo er wohnte, mit in die Klostermühle geschleppt. Dann waren sie schon 16 Jahre, sie fuhren also mit dem Zug bis zur Bundesrepublik und sind dann mit dem Fahrrad den Rest gefahren bis an die Lahn. Und dann ist einer nach dem anderen von diesen 5 zum Glauben gekommen, alle 5. Und als sie wieder zurückfuhren nach Berlin, haben sie dann einen Hausbibelkreis für Jugendliche gegründet, der später bis auf 30 Personen wuchs, wo man einfach sieht, dieser empfangene Segen wird weitergegeben. Ja, das können wir also als Bild für uns in Anspruch nehmen. Ströme lebendigen Wassers fließen von dem, der an ihn glaubt. Ja, und das sagt er mit Blick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn den Heiligen Geist gab es noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Zuerst ein klein bisschen theologisch, aber das macht ja nichts. Wir glauben an Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist, das heißt 3 Personen. Aber im Alten Testament war der Heilige Geist noch nicht als Person bekannt. Wenn Sie die Bibel zwar von Anfang an lesen, da steht: im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war auf der Urflut. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, der Geist Gottes wird da schon erwähnt. Aber die Menschen kannten ihn als Heiligen Geist noch nicht. Sie hatten mehr so den Eindruck einer Kraft Gottes, die über einige spezielle Leute kam, die Gott berufen hat für einen Dienst. Und die himmlische Schleuse wurde eigentlich erst geöffnet, als Pfingsten kam. Da kam der Heilige Geist in das Leben von Menschen, gleich 3000 auf einmal. Der Heilige Geist ist eine Person. Er kann reden, er kann handeln, er kann führen, er kann betrübt werden. Ist also keine Kraft Gottes, sondern eine Person. Und das Schöne ist ja bei einer Person, hier sind ja viele Personen, eine Person ist immer zu 100% anwesend. Ich muss also nicht Gott bitten, dass er sozusagen die Fülle des Heiligen Geistes nachbessert in meinem Leben. Kann ich natürlich schon tun, dass er mein Leben erfüllt. Aber der Heilige Geist ist eine Person, die ist entweder ganz da oder überhaupt nicht. Nur die Frage ist, ob sie mein Leben erfüllen kann. Das ist die entscheidende Frage. Ja, was schenkt der Heilige Geist in unserem Leben? Als erstes Glaubensgewissheit. Wenn Jesus in mein Leben kam, kam automatisch mit ihm, da es der Geist des Sohnes ist, auch der Heilige Geist. Und er schenkt mir die Gewissheit, ich bin Christ, ich habe das ewige Leben. Ich weiß nicht, ob Sie diese Gewissheit haben. Ich hatte die früher nicht. Ich hatte ja auch Jesus nicht, obwohl ich an Gott glaubte, aber ohne Jesus im Herzen. Die Hälfte unseres Volkes glaubt, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Ich weiß nicht, zu welcher Hälfte Sie gehören, ob zu der anderen oder zu dieser. Aber wenn ich Christ bin, ist natürlich klar, ich glaube ja an jemand, der den Tod schon hinter sich hat und lebe mit ihm, rede mit ihm jeden Tag. Übrigens, an Pfingsten war es interessant. Die erste Wirkung des Heiligen Geistes war, den Leuten ging ein Stich durchs Herz. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Herzprobleme hatte oder hat. Ja, wenn du so ein Stich durchs Herz geht, ist das sehr unangenehm. Aber das kann ja nicht nur körperlich sein, es kann ja auch ein seelischer Stich sein, der einem irgendwo durchs Herz geht, weil man spürt, da ist irgendwas in meinem Leben nicht in Ordnung. Und jemand sagte mal, einen netten Vergleich, sagte, wenn eine Hausfrau irgendwie mit Nadel und Faden arbeitet und das durch einen Stoff durchfädeln will, dann muss sie erst mit der Nadel ein Loch durch den Stoff bohren und dann kann sie erst den Faden hinterher ziehen. So dass praktisch erst auch Gott in unserem Leben uns klar machen muss, sozusagen einen Stich versetzen, was einem fehlt, wo die Dinge schieflaufen, was nicht in Ordnung ist, um dann durch den Faden des Evangeliums sozusagen das Ganze wieder ins Lot zu bringen, zu heilen und ja, diesen Glauben an Jesus zu vermitteln. Der Heilige Geist schenkt also Sündenerkenntnis, das heißt diesen Stich durchs Herz, aber er schenkt auch die Gewissheit des ewigen Lebens. Er führt uns ins Gebet, er hilft uns, Gottes Wort als die Wahrheit zu verstehen. Hatte ich gerade jetzt einen netten Satz von Spurgeon gehört, das war so ein englischer Prediger, Der sagte, wenn jemand Fehler in der Bibel sucht, wird er sie bald bei sich selbst entdecken. Fand ich sehr nett formuliert, so den Spieß etwas rumgedreht. Wenn jemand Fehler in der Bibel sucht, wird er sie bald bei sich selbst entdecken. Aber Jesus schenkt ja Vergebung. Der Heilige Geist schenkt Gaben, die ich einsetzen kann. Und er schenkt Frucht. Frucht ist Liebe, Freude, Friede. Das ist eine Wohltat auch für die Umgebung. Ja, es ist einfach schön zu wissen, der Heilige Geist ist in meinem Leben, weil Jesus kam. Und ich hoffe, dass er dann eben auch durch dieses Leben hindurch fließt. Ja, wenn Sie von dieser Predigt auch vielleicht nicht so alles im Einzelnen behalten haben, war einmal wichtig, 3 Schritte zum Glauben zu kommen. Das innere Verlangen, ja, wenn jemand dürstet. Das zweite, die Bewegung, komme er zu mir. Das dritte, trinke. Und dann, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn Sie das als Bild für sich mitnehmen, dass Ihr Leben so ein Tempel ist, aus dem dieser Segenstrom Gottes herausfließt, in die Landschaft sozusagen und Leben spendet. Voraussetzung ist natürlich, dass in diesem Tempel Gott gegenwärtig ist, dass das kein leeres Gebäude ist, sonst passiert gar nichts. Ja, einfach Segenströme. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für diese klare Zusage. Hab Dank auch für den Heiligen Geist, der mit dir in das eigene Leben kam. Hab Dank für alle empfangenen Segenströme, die aus dem Leben anderer Christen geflossen sind. Und hab Dank auch für den Segen, den du selber schenkst, der in das Leben anderer geht. So loben wir dich. Amen.